Herzlich willkommen zu einer weiteren Office 365 Development Folge zum Thema Add-in-Entwicklung. Mein Name ist Oliver Scheer. Heute geht es darum, wie man Add-ins für PowerPoint entwickeln kann. Als erstes werde ich eine kleine Einführung in Add-ins im Allgemeinen geben und dann zeigen, wie man ein PowerPoint Add-in bauen kann. Wir werden einen kleinen Videoplayer bauen, der Videos von YouTube innerhalb von PowerPoint anzeigt. Und dazu verwenden wir dann einen Webservice, der hinzugefügt wird. Was ist ein Office Add-in im Allgemeinen? Ein Office Add-in der neuen Art ist eine Webanwendung, die in Office selber gehostet wird. Und das kann im Dokument selber sein oder aber in einer E-Mail oder einem Termin oder in einem speziellen Aufgabenbereich in einem Fenster an der rechten Seite. Und es läuft in jeder Office-Anwendung wie Microsoft Outlook, PowerPoint, Excel, Word und Project oder aber auch in Outlook Web Access oder Excel Online, den Online-Varianten von unseren Office-Produkten. Und die Möglichkeit besteht auch, dass diese Anwendungen in den mobilen Office-Clients laufen, die zum Beispiel auch für iOS verfügbar sind. Das Ganze verwendet Web-Technologien, deswegen ist es auch plattformunabhängig und kann mittels HTML und CSS für die Oberfläche designt werden und JavaScript und jQuery oder andere Frameworks werden für die Logik und die Ereignisbehandlung verwendet. Add-ins selber können lesend oder schreibend auf Dokumente zugreifen, falls der Entwickler das anfragt und falls der Benutzer das auch zusagt. Und Add-ins können auf Webdienste im Internet oder auf dem lokalen Intranet zugreifen. Und das werden wir jetzt auch gleich mal ausprobieren. Nun, es gibt verschiedene Formen von Office Add-ins. Zum einen ein Aufgabenbereich Add-in oder Task Pane Add-in kann sich rechts links andocken oder auch als Fenster genutzt werden und dem Benutzer quasi zum Dokument Hilfe anbieten. Dann gibt es auch Inhalt-Add-ins. Diese Inhalt-Add-ins erlauben es, dass man quasi innerhalb eines Dokumentes zusätzliche Funktionalitäten wie besondere Charts oder so anbietet. Dann gibt es allerdings auch noch Mail-Add-ins. Die basieren auf das Scannen von E-Mails und testen auf gewisse Regeln, die eintreffen und dann werden sie angezeigt oder auch nicht. Und Mail-Compose-Add-ins, die den Entwickler oder den Verfasser einer E-Mail oder eines Termins dabei unterstützen, eine neue E-Mail zu erzeugen, indem sie da Zusatzinformationen reinschreiben. Jedes Office-Add-in benötigt gewisse Grundlagen und zwar, also beziehungsweise sie hat ein gewisses Aussehen. Und jedes Office-Add-in hat ein XML-Manifest. Und in diesem Manifest wird definiert, wo die eigentliche Anwendung liegt. Die kann gehostet werden auf einem Webserver oder im lokalen Intranet. Und da braucht man die URL. Die URL muss per HTTPS eingetragen sein, damit das genutzt werden kann. Auch wird definiert, welche Art von Office-Add-in das ist, ein Task-Pane-Aufgabenbereich-Add-in, Content-Inhalts-Add-in oder ein Mail- oder Appointment-Add-in. Und das Manifest kann auch festlegen, welche Office-Anwendung genau unterstützt wird, alle oder nur Excel oder Word oder ähnliches. Und das Manifest definiert und fragt die benötigten Rechte an für eben das Add-in. Nun, wie entwickelt man ein PowerPoint Add-in? Das ist relativ einfach. In Visual Studio benutzt man einfach die Projektvorlage für Add-ins für Office, heißt momentan auch Apps für Office, wird aber jetzt umbenannt. Im zweiten Schritt wählt man sich aus, was man für einen Inhalts-Add-in machen möchte, ein Content- oder Task-Pane-Add-in und dann kann man sich durchklicken. Dann wird die Projektvorlage erzeugt und man hat ein Office-Add-in, eine Projektstruktur, eine Solution, die aus zwei Teilen besteht. Einmal dem Manifestprojekt und dem eigentlichen Remote-Web. Das Manifestprojekt, das legt fest die Regeln, wie sieht es aus, für welche Plattform oder welche Office-Produkte ist es zuständig, welche Rechte benötigt es und wie heißt es und wo liegt die Startseite. Und das Remote Web ist im Prinzip eine Webseite, in der definiert wird, welche Webseiten zu dieser Sache gehören. Das Ganze ist ganz klares ASP.NET Website-Projekt oder einfach nur eine Webseite, eine Ordnerstruktur mit HTML, CSS-Klassen und JavaScript-Dateien und Bibliotheken. jQuery ist schon integriert, man muss sich darum nicht kümmern, kann aber auch noch andere Frameworks oder andere Versionen integrieren. Die Manifestdatei erlaubt es, dass man relativ einfach definieren kann, welche Version ist es, wie heißt es, na, wie heißt die Anwendung, wer hat es angeboten und wo liegt die Startwebseite des Projektes und wie groß soll dieses Projekt sein und welche Rechte hat es und auch welchen Regeln es aktiviert wird. Die Startseite ist sehr, sehr einfach. Es ist im Prinzip eine pure HTML-Seite, die verlinkt ist auf CSS-Dateien, JavaScript-Dateien und jQuery und dann im Prinzip eine ganz normale Webseite ist. Die Business-Logik selber wird dann in JavaScript entwickelt. Und wie startet man das Ganze? Ja, einfach festlegen, in Visual Studio F5 drücken und festlegen, wo es gehostet werden soll, in Office Online oder Office Normal. Startet man das und dann sieht man das Add-in dort drin. Nun, wir entwickeln jetzt mal das allererste Add-in. Ich bewirb mich Visual Studio, starte einfach ein neues Projekt und aus den Vorlagen wähle ich mir App für Office aus und wird in Zukunft Add-ins für Office heißen. Und im zweiten Schritt sage ich, ich hätte gerne eine Content-Template oder Content-Vorlage. Und im dritten Schritt sage ich, eine Basic-App oder mit einem minimalen Starter-Git startet oder ein Dokumenten-Visualizations-App, die Daten anders visualisiert. Und für welche Plattform oder welches Produkt ich das hätte. Wir befinden uns gerade im PowerPoint-Kurs und deswegen sage ich hier an der Stelle, ich hätte gerne eine Basic-App für PowerPoint. Und man hat danach sofort die Solution. Die Solution basiert auf zwei kleinen Projekten. Das eigentliche Office Manifest Projekt, in dem ich mein Manifest befindet. Und dort kann ich einfach sagen, mein erstes PowerPoint Add-in. Und der Publisher ist Oliver Scheer. Und so weiter und so fort. Und auch welche Seite die Startseite ist, das sehen wir hier. Und welche Berechtigung die Anwendung hat und wie groß es am Anfang dargestellt wird. Auch die Aktivierungsregeln und für welche Office-Produkte das verwendet wird, sehen wir hier. Das eigentliche Projekt oder Remote Web, wie wir es hier nennen, befindet sich in der zweiten Projekt und dort sehen wir ein ganz normales Webprojekt. Und unter App Home ist die erste Seite mit einer CSS-Klasse, die Datei und HTML-Datei und JS-Datei. Und schauen wir uns das einfach hier an. Da sehen wir die allererste Seite. Wir wollen dazu gar nicht viel machen, sondern drücken einfach an der Stelle Start, um uns das anzuschauen, wie das in PowerPoint aussieht. Hier sehen wir nun die Anwendung in Action. Wir sehen hier das Plugin, das wir frei im Dokument platzieren können. Und wir zoomen mal ein bisschen näher ran und die machen die Seite ein bisschen größer. Dann sehen wir hier unser Plugin Welcome, this example read the current document selection. So, wenn ich jetzt hier, das ist jetzt im Hintergrund, und bewege mein Plugin zur Seite und sage hier einfach mal guten Tag. Und selektiere das und drücke hier auf Get Data from Selection, selektiert er mir den Text hier. Das ist sehr, sehr einfach und lässt sich auch sehr, sehr gut debuggen. Wir gehen einfach mal in Visual Studio zurück und stoppen das Ganze und setzen entsprechende Breakpoints, damit man das vom Prinzip her kurz erklären kann. In der Home-HTML-Datei befinden sich eben diese Willkommenstexte. Ich sage einfach mal Willkommen. Das brauchen wir hier gerade nicht. Wir nehmen nur noch den Button Ladeselektion. Und das ist ein Button, der hat eine ID Get Data from Selection. Und hier unten ist eine URL dran, die nehmen wir auch raus, damit das Ganze sehr einfach und plain ist. Get Data from Selection wird in der JavaScript-Datei dahinter per jQuery der Button mit einem Click-Event auf Get Data from Selection ausgelesen. Und wenn wir dort einen Breakpoint reinsetzen und die Anwendung nochmal neu starten, dann sehen wir diese Änderungen und auch, wie man durchdebuggen kann. Hier sehen wir unser Plugin. Willkommen, Ladeselektion und hier schreibe ich rein. Hallo Welt und selektiere mir einfach das hier und drücke diesen Button dort, Ladeselektion. Ich lande im Debugger, kann hier mittels durch die Debugging-Funktion durchgehen und falls das erfolgreich geladen werden konnte, gibt er den Text aus mittels der App-Show-Notification-Funktionalität. Falls das nicht geschehen ist, dann macht er das mit der, es gibt eine kleine Error-Message aus. Und das war's auch schon. Und das schauen wir uns mal hier an. Ladeselektion. Hallo Welt. Dort haben wir es. Ich soll sagen, guten Tag. Und nochmal diesen Button, dann lädt er mir die Daten raus. Das wäre unser allererstes Plugin. Das werden wir gleich noch ein bisschen aufbohren. Nun, im nächsten Schritt wollen wir einen kleinen Videoplayer erstellen, der in einem Aufgabenbereichs-Add-in dargestellt wird. Das sieht ungefähr so aus, dass wir Videos von YouTube direkt einbinden können in eben genau diesen Player oder in genau dieses kleine Add-in. Und dazu ist nicht so wirklich viel Code notwendig. Und zwar in der Initialize-Methode des Add-ins muss man einfach ein Script-Tag erzeugen. Und die Quelle des Script-Tags ist youtube.com/iframe_API. Und damit hat man schon alle Funktionalitäten für den aktuellen YouTube-Player da dabei. Dieses Element fügen wir dann auch noch als allererstes in unser Document Object Model ein, haben dann drei Buttons auf der UI, die sagen Start, Pause und Stopp. Und die verbinden wir mit Click-Events. Und diese Click-Events machen nichts weiter, als nachher das Video zu kontrollieren. On Start, On Stop, On Pause, pausieren das Video, playen das Video oder stoppen das Video. Und im HTML-Code sieht es relativ einfach aus. Wie gesagt, Buttons einfach per Div-Elemente und Button-Elemente eingefügt. Und oben ein Div-ID-Player haben wir erzeugt. Und das sorgt dafür, dass es einen Bereich gibt, wo der Player reingehostet werden kann. Im JavaScript-Code auf der Rechtsseite fügen wir zusätzlich unten halt eine Variable Player ein, die quasi den Player Div-Tag füllt und nachher auch Zugriff auf das Element bietet. In der Methode onYouTubeIframeApiReady sehe ich eine Video-ID und die Initialisierung des Players, die dann auch mit dem Div-Tag verbunden wird. Ist das Ganze fertig, onPlayerReady wird dort ausgeführt und das Video wird gestartet. Wie sieht das in Live aus? Das sehen wir jetzt. In Visual Studio habe ich dieses Projekt nochmal angelegt und das Ganze ist auch auf GitHub im Repository verfügbar zum Nachmachen. Und zwar wird das Ganze YouTube Player genannt, im Head-Bereich, im Main-Bereich, gibt es eine kleine Videoliste, zu der kommen wir später. Und hier ist der Video Player, der wird dort nachher reingeladen über das JavaScript. Und hier sind die Befehle, die Buttons zum Kontrollieren des Videos. In JavaScript dahinter wird eben das YouTube Skript von YouTube geladen und als alles erstes Element eingefügt und als alle wirklich ganz vorne, damit es wirklich zuerst geladen wird. Anschließend mappen wir die drei Buttons auf eben Event-Händler und womit wir das Video starten. Das war es jetzt für diesen Schritt auch schon. Wir starten das Ganze, sehen in PowerPoint eben den YouTube-Player und das oben ignorieren wir momentan noch und unten sehen wir eben ein YouTube-Video. Und mit dem Original-Player von YouTube dort drin können das Video pausieren, starten oder auch wieder stoppen. Wer hätte es gedacht? Das ist im Prinzip eine ganz einfache Webseite und somit sieht man auch, wie man einen YouTube-Player in seine eigene Webseite reinbringen kann. Im zweiten Schritt wollen wir einen Webservice hinzufügen. Wir haben eben gesehen, dass wir dort einige Videos in einer Liste schon hatten und die müssen irgendwie gefüllt werden. Nun, dazu habe ich in meinem Remote-Web-Projekt, also in meinem Web-Projekt eigentlich einen Controller hinzugefügt oder einen Web-Service definiert. Mit einer Klasse API-Controller habe ich eine Videos-Controller-Klasse angelegt und die macht nichts anderes, wie eine Liste von Videoinformationen zurückzuliefern. Diese Videoinformation ist auch nur eine Klasse, die eine ID hat, von YouTube die ID und einen Titel. Und das Ganze liefert dann eine Liste zurück und kann konsumiert werden von einer Webseite oder unserem Add-in. Und das schauen wir uns jetzt an, wie man das hinzufügt. Wir befinden uns jetzt in der Home.js-Datei und dort gibt es eine Methode LoadVideos. Die führe ich direkt nach am Ende der Initialisierung aus. Und die lädt sich von einer bestimmten Adresse, nämlich HTTPS, Localhost und dann die IP, den Port für die lokale Adresse über die IP, API-Videos, die da. Dann eben genau in dem Videocontroller wird eine Liste von Videos erzeugt. Und die Ableitung API-Controller ist an der Stelle wichtig und die Get-Methode macht es am einfachsten, eben diese Daten zu laden. Das wird daraus geladen. Das Ganze wird im JavaScript per Ajax-Call nämlich geladen. Wenn das erfolgreich war, dann springen wir zur OnVideosLoad-Geschichte. Ansonsten ignorieren wir das und geben eine Fehlermeldung aus. Hier leeren wir die Liste. Hier füllen wir die Liste mit Optionsfeldern für eben die Liste. Und dort unten wird halt festgelegt, wenn auf die Videoliste geklickt wird, dann mach bitte OnLoadVideo. Und das ist schon der ganze Player. Wenn wir das Ganze da starten, können wir dann dadurch eben verschiedene Videos auswählen. Das ist sehr, sehr einfacher Mechanismus, im Webservice auszurufen, aber funktioniert aus dem Stand. Nun, das war auch schon der Kurs zu PowerPoint Add-ins mit Office 365 Entwicklung. Mehr Informationen findet man hier. Und wir haben gesehen, wie man PowerPoint Add-ins erstellt. Wir haben ein kleines Content Add-in gebaut. Dann haben wir uns dort reingewuselt und gesehen, wie man auf Daten zugreift. Wir haben einen kleinen Videoplayer erstellt und einen Webservice hinzugefügt. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.